Wirtschaftliche Vereinigung Zucker präsentiert den Zucker-Podcast. Ein Podcast zu den aktuellen Themen der Landwirtschaft, Ernährungs- und Zuckerwirtschaft.
30% Bioanteil an der landwirtschaftlichen Fläche bis 2030. Die Bundesregierung hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und tatsächlich scheint Bio auch im Trend zu liegen. Aber wie realistisch ist das Ziel und was sind die Besonderheiten im Bio-Rübenanbau? Das diskutieren wir heute in diesem Podcast und dazu begrüße ich Stefan Meyer. Er ist Biolandwirt aus Bayern und der baut unter anderem auch Zuckerrüben biologisch an. Herr Meyer, ich grüße Sie.
Hallo.
Und ich begrüße Josef Brunnbauer. Er ist Geschäftsführer von Biokreis. Das ist der viertgrößte Bio-Anbauerverband in Deutschland. Biokreis zertifiziert Bioprodukte und verbindet ökologisch wirtschaftende Landwirte mit Verbrauchern, mit Verarbeitern, mit Händlern. Und Regionalität spielt für das Siegel eine ganz wichtige Rolle. Ich grüße Sie auch, Herr Brunnbauer. Herr Meyer, damit ich es einmal nachvollziehen kann, stellt man sich doch so einfach vor, irgendwie, ja gut, dann mache ich jetzt halt Bio einfach fertig. Was heißt das für Sie als Landwirt denn ganz konkret? Also am Beispiel von mir aus Zuckerrübe. Kann ich denn sagen als Landwirt so, Schnauze voll, ab jetzt gibt's Bio?
Nein. Als erstes Mal, wenn ich als Landwirt umstelle, muss ich 2 Jahre Umstellungsphase durchlaufen. In der Zeit kann ich nur Umstellungsware produzieren. Das ist in der Regel Futterware. Es gibt keinen Abnehmer, der mir Speiseware abnimmt als Umstellungsware. Erst im dritten Anbaujahr kann man dann wirklich anerkannte Ware erzeugen. Wir haben, solange ich denken kann, auf dem Betrieb Rüben gehabt. Als ich noch kleines Kind war, war die Rübe auch noch eine extrem arbeitsintensive Frucht. Da hat man auch noch mit der Hand nachgehackt und korrigiert. Da hat die Rübe auch noch richtig Geld gebracht. Wir haben die konventionelle Rübe sehr gut durchtechnisiert. Die war eigentlich im Anbau fast wie ein Getreide. Handarbeit gab es nicht, praktisch nicht mehr. Dementsprechend ist die Wirtschaftlichkeit auch runtergegangen. Ich hatte mich, als ich die Entscheidung zur Umstellung auf Ökolandbau getroffen habe, eigentlich schon von der Rübe verabschiedet, obwohl ich die Rübe immer gern gemocht habe. Es hing einfach die goldenen Rübenjahre immer noch im Kopf drin. Und mein großes Glück war dann, dass die Verarbeitung für Biorüben bei mir in der Region, in der nächsten Fabrik Rhein am Lech, zustande gekommen ist, dass wir hier hinliefern können. Das ist für mich ein Stück weit Regionalität. 80 Kilometer zur Fabrik, das ist durchaus überschaubar. Und ja, die Faszination Rübe konnte ich jetzt dann eben doch wieder aufnehmen.
Bio ist im Rübenanbau teurer als konventionell. Vielleicht erklären Sie einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was sind die Kostentreiber dahinter?
Also der ganz große Kostentreiber ist sicherlich die Arbeitszeit. Man rechnet normalerweise in der Biorübe irgendwo grob 150 Stunden pro Hektar, die man für die Handhacke braucht zur Unkrautregulierung. Wir haben das etwas reduziert. Wir haben in relativ teure Technik investiert. Wir haben einen autonomen Feldroboter, der die Rüben punktgenau GPS gesteuert sieht und anschließend um die Rübe drumherum hacken kann. Wir können die Arbeitszeit ein gutes Stück reduzieren, aber auch diese Maschine braucht sehr viel Pflege. Ich würde mal sagen, das Ergebnis der Maschine ist stark vom Anwender abhängig. Und ich würde sagen, dass ich schon annähernd so viel Zeit in den Roboter investiere pro Hektar, wie früher für den gesamten Anbau notwendig war. Aber nichtsdestotrotz kalkuliert man grob über den Daumen ungefähr 100 Stunden Arbeitszeitersparnis pro Hektar. Dafür eben eine teure Technik. Also es läuft dann auch nichts von allein. Und ja, die Technik treibt einfach auch die Kosten und trotzdem die Arbeitszeit, die eben im Durchschnitt gerne mal bei mindestens 50 Stunden liegt pro Hektar trotz Roboter. Und die müssen bezahlt sein.
Sie erzählen von Roboter, bei mir zumindest ist Kopfkino wieder so eine Metallspinne übers Feld marschiert quasi und Unkraut rauszupft oder raushackt. Und vermutlich ist es ja auch genauso.
Also es ist eigentlich eine recht überschaubare Maschine, 3 Meter Arbeitsbreite, 6 Reihen, ist auch sehr leicht, wiegt nur 850 oder 900 Kilo, wird angetrieben über Strom, der auf Solarzellen auf der Maschine produziert wird, ist also energieautark und fährt dann sehr langsam und beschaulich mit, je nachdem, wie man es einstellt, zwischen 0,5 km/h und knapp 1 km/h übers Feld, sieht die Rüben punktgenau an einem vorgegebenen Punkt am Acker aus, weiß, wo die Rübe ist und kann dementsprechend anschließend um die Rübe drumherum hacken. Aber das Problem, das uns die ganze Arbeit bereitet, dann sage ich zum Handhacken, das Problem ist nicht das Unkraut, das irgendwo zwischen der Rübe steht, das kriegt der Roboter leicht. Das Problem wächst in der Regel direkt an der Rübe. Und wenn man den Roboter hier zu scharf an die Rübe ranhacken lässt, dann ist die Rübe eben auch mit weg. Darum werden wir trotz dieser modernsten Technik den Menschen hier nicht ersetzen können und müssen weiterhin mit Auge, Hand, Hacke und sich auch mal bücken und Unkraut ausreißen, regulierend eingreifen, damit wir eben am anschließend dann auch einigermaßen vernünftige Rüben ernten können. Und das ist durchaus möglich.
Herr Brunnbauer. Gerade im Bioanbau ist ja das Thema Regionalität ganz besonders wichtig, dass Anbau und Verarbeitung auch nah beieinander liegen. Wie sehen Sie das aus der Verbandssicht?
Ich denke, gerade jetzt auch das Thema Biozucker war ja lange Zeit eigentlich kein regionales Thema oder konnte ja in der Region oder überhaupt national nicht wirklich abgebildet werden. Und da hat natürlich der Rohrohrzucker aus Südamerika schon im Biobereich einen wesentlichen Bestandteil. Auch das Image des Rohrohrzuckers ist ja insbesondere ein besseres. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, dass wir mit eben regionalen Rübenanbau und deutschen Rübenanbau hier ein tolles Produkt haben und das sich ja nicht zu verstecken braucht in der Klimabilanz, in der Ökologie, Nachhaltigkeit und allem, schneidet die Biorübe und der Biozucker aus Deutschland, den Rübenzucker, eben sehr viel besser ab wie jetzt sein südamerikanischer Kollege.
Ja, wenn ich kurz einhaken darf, der Bio-Rohrzucker, der nervt mich einfach, muss ich echt so sagen. Und bereits in der konventionellen Landwirtschaft gab es vor 20 Jahren den Spruch, Rohrzucker ist Blutzucker. Wieso sollte das denn beim Bio-Rohrzucker so viel besser sein? Wenn ich einkaufen gehe und bei die Bioprodukte hinten drauf schaue, dann sage ich jetzt mal vorsichtig, ich bin regelmäßig unglücklich, wenn ich sehe, wie oft Rohrzucker drin ist und wie wenig Rübenzucker drin ist. Und wenn wir uns dann über Lieferketten, Monokulturen, CO2-Bilanzen unterhalten, dann brauchen wir den Rohrzucker nicht. Der Rohrzucker ist die klassische Monokultur, die mehrjährig auf einer Fläche steht. Die Sozialstandards sind bei uns für die Leute, die in der Produktion tätig sind, definitiv höher wie irgendwo anders auf der Welt. Es hängen ja auch Menschen hinten dran, Arbeitsbedingungen. Das Zeug muss nicht um die halbe Welt gefahren werden, wenn wir hier das auch machen können. Wir brauchen das nicht. Wir sind nicht abhängig von dem Wohlwollen irgendwelcher Machthaber am anderen Ende der Welt und ob uns die beliefern. Wir können das hier und darum sollten wir das auch hier halten. Das ist Sicherheit in der Lebensmittelversorgung und tut der Umwelt auch noch gut, wenn man die Produktion hier hält und die Politik die Rahmenbedingungen dazu lässt, dass es eben so bleibt, weil wir mit dem Rohrzucker einfach nichts Gutes tun, wenn man den vom Ende der Welt als Monokultur her kann.
Wie ist es überhaupt das Verhältnis zwischen konventioneller Rübe und Biorübe? Ist Biozucker ohne den konventionellen Zucker überhaupt denkbar oder braucht der Bioanbau auch die konventionelle Zuckerrübe?
Ich glaube, dass wir das aus zwei Gründen brauchen. Das fängt schon mal im Feld draußen an. Die Biorübe ist ja nur ein sehr kleiner Anteil an der eigentlich schon kleinen Frucht Zuckerrübe. Wir brauchen ja Sorten, die wir aussehen. Wir brauchen Saatgutzüchtung. Für die paar Biorüben wird vermutlich kein Züchtungshaus hingehen und extra Sorten zur Verfügung stellen. Wir kaufen zwar Bio-Saatgut zu, das alle Anforderungen erfüllt, eben ungebeizt und pipapo, auch vom Anbau her, aber keiner wird für uns allein Biosorten auf den Markt bringen. Und in der Fabrik ist es wohl auch so, dass keine Fabrik betrieben werden könnte. Man redet ja gerne mal von 120 Verarbeitungstagen in der Fabrik in der Kampagne. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie hoch der Bioanteil ist. Sind wir bei 15 Tagen, sind wir bei 20 Tagen. Dafür lässt sich eine Fabrik nicht betreiben und auslasten und wirtschaftlich einfach die Arbeitsplätze aussichern für die Leute, die da arbeiten.
Bis 2030 soll 30% der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Ist das realistisch? Wie schätzen Sie beide das ein?
Also ich hätte es jetzt vor einem halben Jahr als sehr ambitioniert angesehen. Ich sehe es in der jetzigen Zeit noch ambitionierter an. Von daher kann ich es mir aktuell, sehe ich das Ziel eher in weitere Ferne gerückt als in nähere oder in die Nähe. Also das ist so eine grundsätzliche Entscheidung. Der Markt ist momentan eher zurückhaltend. Von daher ist es jetzt nicht so, dass wir haben einen marktgetriebenen Umstellungsprozess. Das ist eben auch nicht der Fall. Und das andere ist, man könnte den Markt natürlich auch nochmal auch politisch entwickeln, indem man zum Beispiel das Thema Großküchen oder Außerhausverpflegung nochmal anders anpackt. Da gibt es gute Beispiele in Skandinavien, wo es eine klare Quote gibt für Bio in der Außerhausverpflegung, in der Großküche. Und da müssen wir, ich glaube, jetzt bei uns auch hinkommen, dass wir einfach eine Zielmarke brauchen, wo in der Großküche einfach fix auch Bio-Lebensmittel verarbeitet werden müssen.
Ja, wenn ich kurz einhaken darf. Ich persönlich kriege Bauchweh, wenn wir jetzt, ich sag mal, fast planwirtschaftliche Vorgaben bekommen, wie viel denn Bio produziert werden muss, wenn es möglicherweise der Markt so schnell nicht hergibt. In Corona-Zeiten hat sich der Biomarkt hervorragend entwickelt. Die Leute konnten nicht sofort, wollten sie fortreisen, wollten sich was Gutes tun, was ich total für super gefunden habe. Hab da echt gedacht, es gibt einen Schub. Der Biomarkt hat da wirklich einen Sprung gemacht. Und momentan geht das Geld woanders raus. Für Energie, für Lebensmittel, die insgesamt teurer geworden sind. Und wo ist das Erste, wo die Leute zum Sparen anfangen, dummerweise wieder beim Essen? Die Zahlen steigen gerade nicht, sie sind konstant oder sogar leicht rückläufig. Und jetzt da reinzudrücken mit Gewalt, habe ich als Erzeuger schon ein bisschen Angst. Ich möchte weiterhin einen Biomarkt haben, der von sich aus wächst, von der Produktion her mitwächst und wo die Nachfrage da ist. Weil sonst kann ich unter Umständen Biomarkt genauso kaputt machen, wie man den konventionellen Markt schon längst kaputt gemacht hat.
Dann machen wir es da dingfest und sagen, okay, was schreiben wir auf den Wunschzettel drauf? Sie haben gerade gesagt, Bioanteil in Großküchen hochschrauben. Habe ich draufgeschrieben. Was muss die Politik noch konkret tun oder wie kann sie dabei helfen, dass der Bioanteil ausgebaut wird?
Es müssen Dinge gemacht werden, also Weichen gestellt werden, entbürokratisiert werden, finanzielle Zugänge geschaffen werden, die die Vorzüglichkeit von Bio herausstellen und es dem Landwirt auf der einen Seite finanziell das Ganze besser gestellt wird und an anderer Seite eben auch die Bürokratie zurückgenommen wird.
Ich möchte auf meinen Vorredner mit eingehen, in der gewisser Weise schon zustimmen. Ich setze schon auf die Großküchen, auf die Gemeinschaftsverpflegung, wünsche mir hier aber, dass es für die entsprechenden Küchenchefs und fürs Personal auch handhabbar ist in Bezug auf Lagerung, Verarbeitung, Dokumentation, dass es praxisnah bleibt, dass es nicht nur drüber geredet wird, sondern dass die das wirklich mit vertretbarem Aufwand machen können und wirklich leben können, das Bio in der Verpflegung. Bei der GAP-Reform sehe ich es auch so, es wird viel geredet, wir wollen mehr Bio. Und hat Bio eigentlich zunächst mal benachteiligt. Ich glaube, da ist einiges im Umbruch. Aber wenn dann dabei rauskommt, dass die ein oder andere Förderung vom Biobetrieb gar nicht abgerufen werden konnte, weil der Biobetrieb das von Haus aus erfüllt, dann redet die Politik Weihwasser. Und das, was hinten dabei rauskommt, ist nicht einmal ein laues Messerchen. Auch hier muss die Politik gängig und durchgängig den Weg gehen, dass man, wenn man Bio will, dann den Leuten wenigstens die gleichen Förderungen gibt. Und mit einem ambitionierten Ziel von 30% tue ich mich einfach schwer, weil ich glaube, dass der Markt das nicht so leicht mitgeht.
Wir sind eigentlich schon so gut wie am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich würde gern noch 3 Fragen stellen. Und zwar einmal in Richtung Landwirte, einmal in Richtung Politik und einmal in Richtung Verbraucher. Ich fange mal einen Satz an und Herr Meier, vielleicht können Sie ihn beenden. Wenn ich jetzt konventioneller Landwirt bin und rufe bei Ihnen an, sagt, Mensch, Herr Meier, soll ich umstellen? Was ist Ihre Empfehlung? Dann antworten Sie.
Es gibt keine pauschale Empfehlung. Ich würde mir die Person anschauen. Es ist eine andere Denkweise, eine andere Herangehensweise. Ich persönlich habe sehr schnell sehr viel Freude gefunden in dieser Art der Produktion. Geld allein kann und wird es nicht sein und wird es nicht entscheiden, ob jemand als Biolandwirt Erfolg hat. Man kann Erfolg haben, aber es hängt vom Menschen sehr stark ab und er muss es wollen.
Herr Brunnbauer, wenn die Tür aufgeht und der Landwirtschaftsminister kommt bei Ihnen zur Tür rein, was ist die Botschaft, die Sie ihm mitgeben wollen?
Die Botschaft, die ich ihm mitgeben würde, ist die, dass er sich wirklich einen Überblick darüber macht, was draußen bei den Bauern gerade passiert, dass er sich über die Ängste, über die Befindlichkeiten der Landwirte auch ernsthaft einen Überblick macht und entsprechend dem, was hier auch in der Praxis nötig und wichtig ist, dass er hier entsprechend seine politischen Weichen danach stellt. Aber das muss, sage ich jetzt mal, in Zusammenhang mit dem stehen, die es betrifft, nämlich die Bauern, die da draußen jeden Tag ihre Felder bestellen.
Herr Meier, ich gehe gleich noch zum Einkaufen. Ich bin also ein typischer Verbraucher wie mit zig Millionen in Deutschland auch jeden Tag. Was wollen Sie mir mit auf den Weg geben?
Übernehmen Sie Verantwortung beim Einkaufen und werden Sie sich eins bewusst. Wir haben alle kapiert, dass man, wenn man Mercedes fahren will, den auch bezahlen muss. Den Mercedes auf dem Teller, den haben wir schon längst, aber den werden wir nie zum Preis vom Discounter bekommen. Lebensmittel sind das, was Sie dreimal am Tag brauchen, wo Sie sich nicht reinsetzen und spazieren fahren, sondern das, was Sie durch Ihren Körper durchschicken. Denken Sie darüber nach, was Sie durch Ihren Körper durchschicken und überlegen Sie sich, was es Ihnen wert ist.